Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und mal wieder sitze ich nicht alleine hier. Mir gegenüber sitzt heute Dirk Schäfer. Dirk, schön, dass du da bist.
Hallo Christopher, vielen Dank für die Einladung.
Und du bist aus einem Grund hier, weil du nämlich Vorsitzender des Beirats für Migration und Integration in Koblenz bist. Und genau das ist unser Thema heute, worüber wir sprechen wollen. Aber wir starten, das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht, mal wieder mit einer kleinen Schnellfragerunde, um dich unseren HörerInnen vorzustellen. Bist du bereit?
Jawohl.
Hast du dich vorbereitet? Ich habe dir die ja vorher geschickt, das ist eigentlich langweilig. Ne? Eigentlich müsste ich es spontan machen.
Du kannst auch andere Fragen stellen.
Vielleicht bin ich so spontan und stelle noch die eine oder andere neue Frage. Okay, Kaffee oder Tee, Dirk?
Also am liebsten morgens Kaffee und abends Tee.
Welche Musik hört Dirk Schäfer, wenn er auf dem Weg zur Arbeit oder einem Termin ist?
Je nach Laune. Also ich bin sehr vielfältig, habe früher auch Musik gemacht in der Oberstufe als DJ und daher bin ich querbeet.
Aber was hast du dann so aufgelegt als, oder wo hast du gespielt als DJ?
In der Oberstufe vom Görres-Gymnasium haben wir über Oberstufenpartys oder Karneval in Rübenach habe ich auch Karnevalsmusik aufgelegt.
Okay, aber was für ein Song durfte nie fehlen, wenn du aufgelegt hast?
Ich bin mehr so der Technik, also Techno oder House-Typ, ja. Okay. Aber auch so Black Music zur ruhigen Stunde.
Und Karnevalsmucke, wenn es sein muss.
Wenn Party ist, genau.
Okay, jetzt eine Frage, die ich nicht aufgeschrieben habe, jetzt muss so spontan sein. Wenn Dirk Schäfer ein Tier wäre, was für ein Tier wäre er?
Ich wäre, glaube ich, ein Adler.
Warum?
Weil von oben hat man so eine schöne Aussicht, hat eine große Spannweite, also man kommt auch weit voran. Ich bin so ein Weltenbummler, der so gerne alles sehen und erleben möchte.
Und zur Not so einen kleinen Vogel mal auf der nebenbei. Ja, ich verstehe schon.
Vielleicht.
Dein Lieblingsort in Koblenz?
Ich finde das Festungsplateau oben, wo dieses Dreieck ist, am schönsten. Da hat man so eine totale Aussicht.
Wie der Adler.
Genau, richtig, über Koblenz, über Rhein und Mosel und das ist einfach befreiend.
Koblenz in einem Wort für dich.
Kaiserlich.
Hui, das musst du jetzt erklären. Wegen dem Kaiser auf dem Pferd oder warum kaiserlich?
Genau, also wenn man oben steht, dann sieht man das deutsche Eck, da ist der Kaiser. Auch das kurfürstliche Schloss hat ja auch ein Zeichen für Kaiserlichkeit. Und Koblenz ist einfach herrlich in dem, was es bieten kann.
Bist du ein echter Schengel? Kommst du gebürtig aus Koblenz oder hat es dich irgendwann hierhin verschlagen?
Fast. Also ich bin mit dreieinhalb Jahren nach Koblenz gekommen. Mein Papa hat damals meine Mutter geheiratet und er ist in dem Zeitpunkt in 1980 nach Koblenz gezogen, um hier zu arbeiten. Und dann bin ich halt mitgekommen und hier aufgewachsen.
Und hier geblieben.
Genau.
Warum bist du hier geblieben? Was ist das, was Koblenz für dich auszeichnet?
Die Menschen, die Freunde, die Umgebung, total schön. Mittelrheintal. Ja, wie gesagt, oben das Festungsplateau oder die Festung Ehrenbreitstein generell hat für mich touristische, aber auch heimatliche Gefühle rausgebracht.
Wohnst du auch in der Nähe oder wo kommst du her?
Ich wohne in Koblenz, Metternich.
Metternich, aber dann auf die Festung oben ist dann schon mal ein Weg. Mit der Seilbahn oder mit dem Fahrrad oder Schrägaufzug oder Auto? Oder wandern, man kann auch laufen, glaube ich.
Liebsten wandern, hinten hoch, aber ja. Im Schrägaufzug braucht man viel Zeit.
Ja.
aber auch schön mit der Seilbahn auf jeden Fall.
Alles gute Wege, da hochzufahren. Ich war auch schon lange nicht mehr. Man müsste, jetzt wird es wieder Frühling, dann ist es auch schöner da oben.
Ja, genau. Das stimmt. Wird alles wieder grün.
Wenn du dir eine Person aussuchen könntest, Dirk, mit der du einen Abend verbringen könntest und dem alles fragen könntest, was du willst, wer wäre das?
Also ich würde gerne nochmal ein Gespräch mit meinem verstorbenen Papa finden, der halt mich großgezogen hat, ich sag mal hier integriert hat in Koblenz, in Deutschland. Mit den ganzen Fertigkeiten, die ich heute, was ich heute bin eigentlich. Und der ist vor 10 Jahren gestorben und da sind immer noch hier und da ein paar kleine Fragen offen.
Würdest du eine verraten?
Warum er damals meine Mutter geheiratet und mich halt als Kind adoptiert hat und mich dementsprechend auch so geliebt hat wie ein eigenes Kind.
Das ist eine schöne Frage. Ein Tag Oberbürgermeister von Koblenz sein, was würdest du tun?
Oh, das war eine coole Frage. Ich würde morgens mit allen Menschen, die möchten, mit mir zusammen frühstücken und einfach so ein Q&A Fragen stellen, was hätten sie gern verbessert in Koblenz, was kann man da machen, wie können wir da zusammenarbeiten, mittags dann mit den richtigen Leuten, die das angeht, dann auch zusammensetzen, mit denen sprechen und gucken, was wir umsetzen können. Ja, und abends den Tag ausklingen lassen, mit den Menschen, die gerne relaxen, entspannen oder auch vielleicht Party machen möchten.
Bei Bier oder bei Wein?
Ich bin Beides. Also ich bin so, wie gesagt, vielseitig.
Morgens Bier, abends Wein.
So ungefähr, genau. Frühshoppen und abends dann Weinshoppen, ne?
Aber nochmal kurz zum Oberbürgermeister. Würdest du das, ich meine, das hast du durch den Beirat natürlich auch Kontakt zu unserem Oberbürgermeister, dieses ja, Fragen, Antworten und Zusammensitzen. Ist das sowas, was du von ihm auch erwartest, dass er das tut? Macht er das auch schon aus seiner Sicht?
Ja, also er setzt sich sehr viel ein für uns, für den Beirat. Und wenn Anliegen da sind, unterstützt er uns sehr. Das finde ich auch gut so. Also das macht auch Koblenz auch aus.
Das macht Koblenz aus. Was macht denn Dirk Schäfer aus?
Ich bin einmal im Herzen Filipino und ich sag mal im Kopf Koblenzer, Deutscher. So eine gute bunte Mischung. Und das ist, glaube ich, auch, was heutzutage die Menschen irgendwie anspricht, dass man auf dem Boden bleibt, dass man offen ist, dass man tatkräftig ist. So würde ich mich kurz formulieren.
Und tatkräftig musst du auch sein und bist du vor allem. Für den Beirat für Migration und Integration sind wir schon voll im Thema drin. Ich habe euch mal gegoogelt. Also mir war der Beirat ein Begriff vorher. Das ist wahrscheinlich vielen KoblenzerInnen so generell ein Begriff. Man hört immer mal wieder, der Beirat macht da eine Veranstaltung oder hat sich da mal zu geäußert. Ich war ja vorher am Neujahrsempfang, der übrigens sehr schön war. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Trotzdem habe ich mal gegoogelt, um zu wissen, was ihr macht. Und dann steht da auf der Homepage, die Mitglieder des Beirates für Migration und Integration vertreten die Interessen aller EinwohnerInnen mit Migrationshintergrund, heißt Ausländer, Eingebürgerte, Doppelstaatler, Spätaussiedler, gegenüber der Kommune, in der sie wohnen. Die vielfältigen Anliegen der Bevölkerung mit Migrationshintergrund können so direkt dem Stadtrat, der Verwaltung und auch der Öffentlichkeit dargelegt werden. Klingt ja erstmal gut. Mhm. Was sind das für, also machen wir es konkret, was sind das für Menschen? Was für Ausländer leben überhaupt in Koblenz?
Also wir haben in Koblenz, da es ja eine touristische Stadt ist, sehr vielfältige Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen. Ich sag mal, von den größten Gruppen, die kennt man ja bestimmt, den einen oder anderen, kommen aus der Türkei, aus Polen, Italien haben wir ganz viele auch und ja, auch aus Südostasien, Vietnam,
Philippinen.
Ja. In den 80ern
kamen ganz viele. Ist eine große Community?
Es geht. Also ich sag mal, wir sind ja damals in den 80ern oder 70er sogar schon viele Krankenschwestern hier hingekommen, weil die halt gebraucht wurden damals. Und ja, die haben hier Koblenzer Männer kennengelernt, haben hier geheiratet, Kinder bekommen. So ganz normaler Ablauf. Und dementsprechend auch so die zweite und dritte Generation, die hier aufwachsen und leben.
Ich glaube, oder ich finde, das kriegt man gar nicht so sehr mit, aber ist es, das kennt man aus anderen Städten, so, dass die Communities auch hier in Koblenz so unter sich sind? Oder würdest du sagen, die sind eigentlich gut, jetzt ist integriert ja der falsche Begriff, ja eigentlich inkludiert in die Gesellschaft in Koblenz?
Ja, also es kommt ja immer auf die Kultur oder auf das Land drauf an. Manche sagen, okay, wir sind eher unter uns und wie offen die sind. Ja, Asiaten sind sehr offen da, wir vermischen uns dann auch und sind offen gegenüber anderen. Aber auch durch die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, merkt man, dass wir viel Aktivitäten untereinander, unter den Kulturen haben, aber auch natürlich mit den Einheimischen uns sehr gut vernetzen.
Aber gibt es dann auch auf die Stadtteile bezogen, besondere Stadtteile, wo man sagt, da wohnen jetzt besonders viele türkischstämmige Menschen oder russischstämmige Menschen, Filipinos? Ist das irgendwie absehbar oder ist das gut verteilt?
Ja, also es ist mittlerweile gut verteilt, aber am Anfang war das natürlich so, wo sind die Industrien, wo siedeln die sich an? Das ist ja meistens Industriegebiet Koblenz und dort in der Umgebung sind halt viele mit Migrationsgeschichte, auch natürlich durch die Nähe der Arbeit. Mhm. Und auf der anderen Rheinseite ist es natürlich so, dass die dann halt weiterfahren müssen, teilweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln halt eine lange Anreise haben zu der Arbeit, dementsprechend ist dort halt auch weniger der Anteil.
Verständlich, ja. Aber du sagst, das hat sich eigentlich mit der Zeit auch aufgeweicht oder ist das immer noch ein Prozess, dass sich das aufweicht?
Man muss immer schauen, wie sich der Immobilienmarkt, ne, was, wie ist das Angebot, wenn ich sag mal Lützel, Neuendorf, Wallersheim, dort die Wohnungen oder die Häuser auch voll sind, dann weicht man natürlich an andere Stadtgebiete aus, also dementsprechend auch vielleicht Metternich oder Rübenach, dann geht's weiter nach Gülz und Moselweiß und dann erst auf die rechtsrheinische Seite.
Okay.
Ja, aber das hat sich natürlich auch durch die zweite und dritte Generation, die sich hier vermischt haben, auch dementsprechend geändert.
Jetzt steht in eurer Stellenbeschreibung, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass ihr die Anliegen der ja, Menschen mit Migrationshintergrund in Koblenz gegenüber Verwaltung, Stadtrat, ja, Stadtspitze und so weiter vertreten sollt. Was sind denn so typische Anliegen? Warum kommt vielleicht der ein oder die andere zu euch und sagt, oder ist das überhaupt so der Fall, kommen die auf euch zu und sagen, wir haben hier das und das Anliegen, oder ist es eher so, dass ihr guckt, was gibt es so für strukturelle Anliegen, was ist eure konkrete Arbeit im Beirat?
Ja, also die Arbeit war ja damals so, dass wir die Gastarbeiter, die hier waren, versucht haben, ankommen zu lassen, dass man halt die mit deren Probleme, ob das Papierkram war, ob das Wohnungssuche war, irgendwo zu unterstützen. Und das hat sich halt durch den Beirat verstärkt, dass die halt ein Sprachrohr hatten und sagen, okay, die vertreten unsere Interessen und dementsprechend können wir uns an sie wenden. Und dadurch, dass wir das Netzwerk oder dadurch, dass wir auch angegliedert sind an eine Stadtverwaltung, haben wir halt das Netzwerk zur Stadtspitze, zur Ausländerbehörde etc., so dass man dort unterstützen kann, wo man Hilfe braucht.
Aufgabe des Beirates, so steht es dann weiter auf der Internetseite, ist die Integration und Förderung und Sicherung des gleichberechtigten Zusammenlebens der in einer Kommune wohnenden Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen zu fördern. Mhm. Gelingt das in Koblenz gut, dieses Zusammenleben, gleichberechtigte Zusammenleben verschiedener Kulturen, Religionen? Wie siehst du das? Wie ist deine Einschätzung?
Also ich glaube schon. Man muss ja immer schauen, welche Kultur, welche Hilfe braucht. Also ich sag mal, die Migranten oder die Gastarbeiter, die hier ankamen, haben natürlich eine ganz andere Integrationsgeschichte, die wir hier anpacken müssen, als die Flüchtlinge. Ja, ob das jetzt 2015 war mit den Syrern, ob das heute ist mit den Ukrainern. Man muss immer unterscheiden zwischen, kommt jemand hier als Facharbeiter, ja, oder Fachkraft, und der hat jetzt schon einen Job und was hat der dann dadurch Probleme? Dann gibt's halt auf der Arbeitsstelle vielleicht Mobbing oder Papierkram. Und auf der anderen Seite die Flüchtlinge, die möchten halt integriert werden durch Sprachschule, durch Anträge beim Jobcenter, da brauchen die Unterstützung und. Also wir haben eine große Bandbreite von Aufgaben und müssen halt gucken, welche Kultur, welche Kommune, wo wir in der Kommune ansetzen können. Ne?
Und inwieweit schafft Koblenz das schon?
Ja, also wenn man das jetzt vergleicht, 2015, da war ich ja auch schon im Beirat für Migration und Integration, und zu heute haben wir viele Strukturen geschaffen, viele Stellen, die heute das Ankommen verschiedener Kulturen und Anlässe, sage ich mal, vereinfachen, beschleunigen, ja, dass die Menschen auch hier sich wohlfühlen, auch hier bleiben wollen. Das ist ein großes Ziel von uns.
Gibt es auch was, wo du sagst, boah, das läuft überhaupt nicht gut in Koblenz? Das braucht unbedingt Verbesserung im Hinblick auf eure Arbeit?
Ja, es gibt einige Punkte. Ne? Also ich sag mal, Wohnraummangel ist nicht nur in Koblenz, aber das ist halt ein Punkt, wo wir einfach mal gucken können, ob das mit dem Stadtrat ist oder mit der Stadtspitze, was für Möglichkeiten haben wir. Mittelfristig, kurzfristig ist immer ein bisschen schwierig, das weiß ich auch. Aber mittelfristig und langfristig kann man solche Projekte einfach mal ansteuern.
Das heißt, es gibt zu wenig Wohnungen, jetzt kann man generell sagen, für alle Menschen, die in Koblenz wohnen wollen, aber speziell auch für Menschen mit Migrationshintergrund, oder ist das ein spezielles Problem oder ein generelles?
Ja, bezahlbarer Wohnraum, ne? Also ich sag mal, dadurch, dass wir ja auch eine touristische Stadt sind, haben wir viele Gäste für Urlaub oder Wochenendtrips, und dadurch fallen halt einige Wohnungen oder Unterkünfte weg. Ja? Und so wie ich es auch gehört habe, fehlen auch einige Hotels oder
zumindest werden einige neu gebaut.
Genau, richtig. Vielleicht entspannt das ja auch den Markt letztendlich. Wäre wünschenswert. Und wir haben natürlich auch neue Stadtteile, die aufgebaut werden. Ob das das Rosenquartier ist in Lützel, ja, oder auch oben Festung in Ehrenbreitstein, das Plateau. Da mache ich mir natürlich Hoffnung, dass es dort halt auch ein bisschen entspannter wird nachher.
Absolut. Also auch da, jetzt ist es nicht gleichzusetzen, Menschen mit Migrationshintergrund brauchen sozialen Wohnungsbau, aber auch da muss es natürlich mitgedacht werden, ne? Dass man auch da bezahlbaren Wohnraum einfach schafft. Ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, ob jetzt wirklich alle Hotels gebraucht werden, die gerade in Koblenz gebaut werden, bezweifle ich an dieser Stelle einfach mal, aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ein großes Thema auf jeden Fall.
Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, also dass man sagt, okay, wir haben Wohnräume in den Familien, weil Kinder studieren gehen oder woanders hinziehen oder ein eigenes Haus bauen und dass dort vielleicht ein Zimmerchen oder mehrere Zimmer frei werden, wo ältere Menschen alleine sind, dass man da sich austauscht. Und das gehört auch natürlich zu uns der Aufgabe, so sehe ich das, dass man Aufklärung betreibt und sagt, okay, braucht keine Angst zu haben, stellen euch die vor, passt der Nasenfaktor oder nicht. Ja? Und dann kann man gucken, ob man das vielleicht untervermieten kann.
Ja, absolut. Gibt es da Erfolgsgeschichten, dass ihr sagt, wir als Beirat tragen dazu bei, dass Menschen Wohnraum finden, der vielleicht vorher aussichtslos war?
Ja, also es gibt ja schon einige Projekte, zum Beispiel mit den Studenten, Wohnen für mit Hilfe oder Wohnung für Hilfe, dass Studenten dort auf Zeit bei jemandem unterkommen, ein Zimmer anmieten und dort beim Einkauf oder beim Haushalt helfen. Mhm. Ja. Und das Gleiche machen wir auch. Wir haben im Seniorenbeirat zum Beispiel die Aktion oder das Projekt zusammen gestartet, dass wir Senioren aufklären und dann gucken, wer passt, wie matchen die Menschen und dann setzen wir uns zusammen, klären auf und dann gibt es auch hier und da mal ein Zimmer, was vermietet worden ist.
Ja, super Aktion. Jetzt hast du gerade auch den Seniorenbeirat angesprochen. Ich glaube, dass einige HörerInnen, das unterstelle ich jetzt einfach mal, gar nicht so sehr wissen, was ein Beirat überhaupt ist. Jetzt mal unabhängig, ob das der Beirat für Migration, Integration oder der Seniorenbeirat oder es gibt noch einige andere. Erklär das mal bitte. Was ist überhaupt ein Beirat?
Also wir sind ein städtisches Gremium. Wir sind werden unterstützt, haben ein kleines Budget auch von der Stadt. Und sind unser Beirat ist bei der Bürgermeisterin Frau Moors untergestellt und sind im Ordnungsamt angegliedert. Also haben dort ein Büro und eine Geschäftsstelle, die besetzt ist durch Clara Rollinghoff. Und sie unterstützt uns Ehrenamtler. Der Beirat für Migration und Integration sind 12 Gewählte. Die Wahlen sind alle 5 Jahre. Und dann haben wir noch 5 berufene Mitglieder aus dem Stadtrat. Und wir vom Beirat haben auch einen ständigen Sitz im Stadtrat. Das heißt, wir dürfen uns dazusetzen und können, ich sag mal, wie so eine Stabsstelle Informationen weitergeben. Wir können mitdiskutieren, können Anträge stellen etc., sodass wir halt auch in der Stadt, im Stadtrat mit der Stadtspitze involviert sind.
Jetzt hast du gesagt, einige Mitglieder sind gewählt. Wer wählt denn den Beirat für Migration und Integration?
Ja, der Beirat wird von Menschen aus Koblenz, also der Koblenzer Beirat wird mit Migrationsgeschichte gewählt, alle 5 Jahre. Und die werden, also ich sag mal, die einen ausländischen Pass haben, sind sowieso schon registriert. Und dann kann, so wie ich zum Beispiel, ein Eingebürgerter, der einen deutschen Pass hat, aber in Manila geboren ist, kann mich auch auf die Wahlliste setzen, dass ich auch dann mitwählen darf.
Okay, spannend. Wann ist die nächste Wahl?
Die ist nächstes Jahr, 2024 im November.
Oh, da muss ja fast schon in den Wahlkampf übergehen.
Ja, das stimmt.
Wie ist das denn? Ist da ein großer Run auf die Plätze, dass es deutlich mehr Kandidierende gibt als Plätze? Oder ist man froh, dass alle Plätze besetzt sind? Das sind so die beiden Pole, die man ja
Also die letzten 8 Jahre, wo ich jetzt mit im Vorstand bin, haben wir gute Kandidaten. Also es gibt ja verschiedene Listen auch bei uns. Ich bin in der GIL-Liste, also Gemeinschaft internationale Liste. Gemeinsam, so. Und, und dort haben wir 12 Kandidaten, wie wir 12 Sitze haben. Und von dort wurden vor 3 Jahren 6 in den Beirat gewählt. Und dann gibt es natürlich andere Migrantenvereine, die auch stellen.
Okay, kann ich mir das also vorstellen, wie jetzt so eine Kommunalwahl, eine Partei stellt eine Liste auf und da wird entsprechend gewählt und so viele kommen der Liste, kommen dann in diesen Rat.
Genau.
Beirat. Heißt, wer kann denn so eine Liste aufstellen? Du hast gerade gesagt, dann verschiedene Vereine. Das heißt, ich brauche einen Verein, um eine Liste zu stellen und da werbe ich dann Menschen, die darauf sollen, die können dann gewählt werden.
Genau, es gibt Gruppierungen, zum Beispiel war der Beirat damals in den 80er, 90er Jahren nur so von ganzen Gruppen, also italienische Liste gab es dann, eine türkische Liste, eine russische und eine polnische Liste und mittlerweile kann man sich so gruppieren, dass man sagen kann, okay, wir haben auch Deutsche im Beirat, ne? Die können sich an der Liste anschließen und dann haben wir Liste Freie Wähler, türkische Liste, polnische Liste, die dann je nach Stimmen dann Sitze belegen, die 12 von den 12 Sitzen.
Wie viele Listen gibt es da so oder gab es zuletzt, weißt du das?
Es gab, ich meine, 4 Listen und 2 Einzelpersonen. Also man kann sich als Einzelperson dann auch aufstellen lassen. Man muss den ganzen Antragsweg, sage ich mal, wie bei den normalen Kommunalwahlen auch gehen und sich aufstellen lassen, eine Unterschriftenliste, dass so und so viel das unterstützen und dann wird man auf den Wahlzettel gedruckt.
Jetzt habe ich das eben so flapsig gesagt, da kannst du den Wahlkampf starten, aber gibt es das dann wirklich, dass man so ein bisschen Wahlkampf da betreibt oder?
Ja klar, also natürlich müssen die Menschen wissen, dass dann die Wahlen sind und wer dafür kandidiert. Wir haben aber nicht so die Plakate und die Aufsteller, die es halt in normalen Kommunalwahlen auch aufgestellt werden, nicht. Wir machen dann mit Flyern, wir machen Infostände, Social Media natürlich in den letzten Jahren sehr stark aufgekommen. Und ich sag mal, das ist so die kleine Wahl.
Ja, spannend. Aber die ist aber nicht gekoppelt an irgendeine andere Wahl, sondern die ist wirklich eigenständig für sich.
Genau, die hatten wir eigenständig gehabt. Das Wahlbüro hat dann 6 Wahllokale aufgestellt in Deutschland und dort konnte man hingehen.
Okay, in Koblenz wahrscheinlich, oder?
In Koblenz, ja, genau, ja. In den Stadtteilen teilweise.
Und spannend. Jetzt gibt es aber auch noch die berufenen Mitglieder. Was haben die denn für einen Sinn oder warum, wenn man sich jetzt schon hier hört, das ist echt ein Weg, man muss auf eine Liste, am besten Fall, oder wie kommt, auch das war die Frage, wie kommt man denn auf dieser Liste dann auf die Platzierung, da wird man innerhalb dieses Vereins auf diese Liste gewählt, oder?
Genau, also die Gruppierung war da so, dass, ich kann das halt von meiner Erfahrung erzählen, dass Vito Contento mich damals schon angesprochen hat, hier Dirk, hast du Interesse, du bist engagiert, früher im philippinischen Verein, bist dort Vorsitzender, hast super Veranstaltungen gemacht, so jemand brauchen wir, möchtest du mit bei uns auf die Liste? Ja, aber es gab natürlich auch Menschen, die sagen, ich möchte bei euch teilnehmen auf die Liste, wie komm ich da hin? Und dann haben wir halt Fotos gemacht, haben Wahlzettel und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, geguckt, wer kommt auf welche Position. Ja, und dann geht das den ganz normalen Wahlablauf.
Spannend. So, und jetzt die berufenen Mitglieder aus dem Rat. Wie kommt, also warum gibt es die jetzt noch zusätzlich? Man könnte ja sagen, die Gewählten, das müsste ja eigentlich reichen.
Ja, also dadurch, dass die Stadtspitze gesagt hat, wir möchten die Politik, also den Stadtrat, mit einbeziehen in den Beirat für Migration und Integration, haben wir gesagt, okay, in unserer Satzung dürfen 5 Berufene, je nach Sitzaufteilung im Stadtrat, kommen die dann dazu. Also die Fraktion stellt dann den Berufenen oder die Berufene dann auf und dann gibt es noch einen Stellvertreter.
Okay, und die haben dann auch Rederecht und auch Stimmrecht bei euch im Beirat, oder?
Genau, die sind ganz normale Mitglieder, wir sind 17 Mitglieder insgesamt, die werden mit eingeladen in die Beiratssitzungen. Wir treffen uns so regelmäßig alle 1,5-2 Monate und dort werden dann auch Themen, die auch die Politik natürlich betreffen, angesprochen. Das ist natürlich unsere tolle Verbindung, dass wir sagen, okay, die 5, die unterstützen uns im Stadtrat auf jeden Fall schon mal.
Das heißt, ich höre jetzt mal raus, das System, wie es so ist mit Abgeordneten sozusagen, findest du auch gut, dass es so gemacht wird? Oder sagst du, nee, hier, ich bin gewählt worden, ich musste über die Liste und mich haben Menschen gewählt und die kommen einfach so, weil sie im Stadtrat sind? Könnte man ja auch sagen, dass es...
Ja, die haben den Weg ja auch gemacht auf ihre Art und Weise mit der Partei.
Aber nicht speziell dann für diesen Beirat?
Nee, speziell nicht, aber das ist ja das Schöne daran, dass wir im Stadtrat ja auch Menschen haben, Vertreterinnen und Vertreter mit Migrationsgeschichte und das betrifft die natürlich auch.
Ist das, sind dann die Menschen, dann, die aus dem Stadtrat dahin geordnet werden, auch Menschen mit Migrationsgeschichte oder sind das auch... Können das auch Menschen ohne Migrationsgeschichte?
Nein, wir haben auch Menschen mit ohne Migrationsgeschichte, die uns unterstützen, die das miteinander in Koblenz natürlich auch unterstützen wollen, ja.
Okay. Und du bist jetzt Vorsitzender des Beirats. Das heißt, ihr habt noch einen eigenen Vorstand, den ihr dann intern wählt. Oder wie kann ich das mir vorstellen?
Genau. Wir haben dann die 12 Gewählten, die wählen dann, wir haben jetzt 5 Vorstandsmitglieder, vorher hatten wir 4, seit der letzten haben wir 5 gesagt und die treffen sich dann regelmäßig.
Und dein Job als Vorsitzender ist dann, das alles zu organisieren, zu leiten und so weiter?
Genau, also ich organisiere gerne und macht mir viel Spaß, mit der Geschäftsstelle auch Veranstaltungen zu planen. Und dann gibt es ein Gremium, meistens halt die Arbeitsgruppe Interkulturelle Arbeit, das ist halt meist der Vorstand. Und nachdem zum Beispiel jetzt für die 40-Jahr-Feier kommen dann noch andere Berufene oder auch sogar vom Stadtrat welche dazu, organisieren und können halt auch sich damit beteiligen.
Das heißt, ihr arbeitet in Arbeitsgruppen unterschiedliche Themen ab oder wie läuft das?
Genau, wir haben 7 Arbeitsgruppen, ein Thema zum Beispiel Ausbildung und Arbeit, ja, dass die sich dafür interessieren, können da reingehen und da gibt es auch einen Sprecher und einen stellvertretenden Sprecher und die Gruppe erarbeitet dementsprechend dann auch diese Themen und stellt dann in der Beiratssitzung die Arbeit vor. Was haben sie gemacht, wo können wir ansetzen, wo können wir zusammen am Beirat hingehen oder sogar mit der Politik oder mit dem Stadtrat das ansprechen.
Spannend, was sind die anderen Arbeitsgruppen? Kriegst du es alle hin? Das ist der Test hier an der Stelle.
Asylfragen, Schule und Bildung. Sprache, interreligiöser Dialog und okay. interkulturelle Arbeit.
Okay. Und die sind alle gleichermaßen beschäftigt oder sagst du, es gibt so eine Arbeitsgruppe, die hat echt hier in Koblenz echt am meisten zu tun, weil das am meisten ansteht oder?
Es kommt ja auf die Gruppe speziell an, wie aktiv sind sie, wie viel Zeit haben sie, weil wir sind alle im Ehrenamt dort. Ne? Und da haben wir natürlich Gruppen, die auch Themen haben, wie zum Beispiel Ausbildung und Arbeit, da treffen sich regelmäßig oder Wohnen, ja, dass man diese Themen halt angeht, die gerade brennen. Ja, Asylfragen, Ausländer und Asylfragen ist natürlich auch, das ist die Arbeitsgruppe 1. Da haben wir sehr viel Sprechbedarf oder Austauschbedarf.
Kannst du das konkret machen? Was sind das für Themen, über die man sich dann austauschen muss?
Zum Beispiel im Asyl- und Ausländerfragen haben wir die Ukraine-Fragen. Wer kommt jetzt gerade? Was haben sie für Probleme? Da hatten wir zum Beispiel, wurden ja viele in private Haushalte untergebracht. Vielen Dank dafür, dass die Menschen offen dafür sind. Und dann gibt es da auch zwischenmenschliche Fragen und Problemchen, die wir vielleicht unterstützen, helfen können.
Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn du das Thema Ukraine jetzt schon ansprichst, da brauchst du ja dann auch einen sehr, sehr engen Draht zur Verwaltung, die ja dann auch für die Vermittlung zuständig ist oder die auch einen Überblick hat, wer kommt da überhaupt und wo kommen die an. Mhm. Wie läuft da die Zusammenarbeit oder wie kann ich mir auch das vorstellen? Klopft die Verwaltung bei euch an und fragt hier, wie sollen wir das machen oder ist das ein enges Miteinander oder wie läuft das?
Es ist ein enges Miteinander vor allem. Wir haben ein Vorstandsmitglied, die sitzt auch im Ausländeramt.
Perfekt, praktisch.
Genau. Und sie weiß dann auch, was haben wir aktuell für Problemchen, was können wir dagegen tun, mit wem, wer ist Ansprechpartner, wo können wir Verbindungen schaffen und wo können wir unterstützen, zum Beispiel Wohnungssuche oder so. Ne? Habe ich ja schon mal vorhin angesprochen, dass wir sagen, okay, ich habe meine Ohren und Augen auf oder auch nutze Social Media, wenn Wohnungen gebraucht werden, Unterkünfte gebraucht werden, wenn die Notunterkünfte überbelegt sind, ne? Also dann kriegen wir aktuelle Zahlen, wie viel kommen dahin, was haben wir noch an Platz und dann wird da eine Schulhalle, Turnhalle aufgemacht, dann wird sie da wieder zugemacht und dann gehen wir hin, stellen uns bei den Menschen vor, die hier hinkommen und sagen, okay, wenn ihr Probleme habt, können wir euch hier in dem Bereich unterstützen, Dolmetscher zum Beispiel, Übersetzer, alles drum und dran. Und wir haben sogar geholfen, auch ukrainische Vereine zu gründen, dass wir Ukraine Hilfe Koblenz zum Beispiel, sind wir mit unterstützend dabei, dass wir da auch die Netzwerke aufmachen, dass die Mitglieder wissen, was gibt's alles in Koblenz. Wir haben echt ein großes Angebot und das halt auch immer dann den Menschen zu bringen, die es gerade in dem Moment brauchen.
Wie würdest du sagen, diese ganze Ukraine, der Krieg in der Ukraine, der hat ja dann doch deutlich was auch verändert in eurer Arbeit vermutlich. Wie lief das aus deiner Sicht? Hat das gut funktioniert, die Aufnahme? Ich habe ja zwischendurch, hat man immer wieder gehört, es kommen jetzt eigentlich gerade mehr Geflüchtete als 2015. Schaffen wir das überhaupt? Mhm. Wie schätzt du das ein?
Ja, also ich sag mal, 2015 war natürlich nach langem mal wieder eine Flüchtlingswelle gekommen aus Syrien, Iran, Irak, auch aus Afrika, Eritrea, Somalia. Da hatten wir natürlich ganz andere Herausforderungen, die dann halt auch umgesetzt wurden. Und diese Institutionen, die gibt's heute noch. Ja? Als Beispiel das Lotsenhaus, bei der Agentur für Arbeit, das Jobcenter. Ne? Also da gibt's extra Abteilungen für Flüchtlinge, die mittlerweile gut Routine haben. Also das auch einfacher geworden ist. Natürlich ist es eine ganz andere Herausforderung, weil man muss ja jedes Land auch unterschiedlich, jede Kultur unterschiedlich anschauen. Ne? Also sag mal, wir müssen ja nicht weit fahren nach Bayern, da hat man ja auch schon wieder eine ganz andere Kultur als hier.
Was macht da die Ukrainer besonders aus? Was würdest du sagen, wie musste man damit umgehen, dass es jetzt Ukrainer sind und keine Afghanen oder Syrer?
Die sind natürlich europanah. Ne? Also die sind natürlich auf unsere westliche Welt eingestellt. Sind auch viele fleißige Menschen dabei, viele Selbstständige, die auch vieles verloren haben. Ja, nicht nur die Arbeit, auch Familie und Eigentum. Und dann kommen die hier und sind dann im Container untergebracht. Und dann muss man deren Situation ja auch verstehen, dass man unglücklich ist. Ja? Und da versuchen wir, durch Aufklärung, durch schnelle Hilfe, auch durch Veranstaltungen so ein bisschen wieder glückliche Gesichter zu zeigen. Ne? Im Sommerfest letztes Jahr war ukrainischer Kinderchor bei uns auf dem Sommerfest der Kulturen auf dem Fort Konstantin. Da konnten die auch zeigen, weil die sind ja auch sehr leistungsorientiert, muss man sagen. Und dann haben wir die Auftaktveranstaltung der interkulturellen Wochen auf dem Jesuitenplatz mit ukrainischen Fest gemacht, sodass die sich auch austauschen und sich wohlfühlen, aber auch die anderen Kulturen und die Menschen, die Einheimischen hier kennenlernen. Und so kam dann auch der Austausch, wo dann intensiviert und ja.
Ja, ich war auf der Mahnwache oder Veranstaltung, als ein Jahr Krieg war auf dem Zentralplatz, als dann die ukrainische Community oder ich glaube, es war auch ein Verein, der dahinter stand, sich präsentiert hat und auch einfach Danke gesagt. Da fand ich sehr beeindruckend, genau. Auch wie viel sie da präsentiert haben. Du hast gerade gesagt, Kinderchor und eine Tanzgruppe und Reden wurden gehalten. Mhm. Total beeindruckend. Ich glaube, wir haben alle so ein Verständnis dafür, dass es schlimm ist, zu flüchten und dann auch in einer fremden Stadt anzukommen. Mhm. Jetzt bist du da näher dran als ich und wahrscheinlich die meisten HörerInnen. Kannst du mal beschreiben, wie so ein Weg aussieht? Ich komme jetzt als Ukrainer geflüchtet aus meiner Heimat wegen Krieg in Koblenz an. Mhm. Was passiert dann? Ich komme hier an, weil wie komme ich hier an?
Ja, also ich habe einige Menschen geholfen, die Freitagabends auf der Straße saßen mit ihrem Koffer. Es hat geregnet und wussten nicht, wohin. Und dann gibt es verschiedene Institutionen und Gruppen, die gesagt haben, okay, wir haben eine Wohnung frei, wir haben hier eine große Wohnung, da können mehrere rein, auch viele mit Kindern unterwegs, Frauen alleine mit 2, 3 Kindern, ist natürlich eine harte Herausforderung. Es wurde ja durch die Erfahrung schon viel Vorarbeit geleistet. Das heißt, Ukraine-Hilfe Koblenz hat sich ja aus verschiedenen Ukrainern, die schon hier gelebt haben, zusammengeschlossen und haben A, Hilfsgüter an die Grenze gefahren und B, haben Menschen mit rübergeholt, die an die Grenze geflüchtet sind von der Ukraine und kommen hier an und dann hat man schon ein gewisses Netzwerk. Die jetzt geflüchtet sind und wissen nicht wohin, dann kommt man hier an in Koblenz und versucht bei den Ämtern natürlich irgendwo Informationen zu kriegen. Wo ist eine Wohnung, wo kann ich arbeiten, ja, wo gibt es Dolmetscher, Sprachkurse. Ja.
Das wollte ich gerade fragen, sind die Ämter darauf vorbereitet gewesen? Klar, jetzt hat keiner damit rechnen können, dass das in der Ukraine dann wirklich so katastrophal endet oder beginnt. Lange. War man irgendwie darauf vorbereitet, dass man auch Dolmetscher in den Ämtern hat oder zumindest, dass man irgendwie die Möglichkeit schafft, sich da zu verständigen?
Ja, wie gesagt, wir hatten einige Sozialarbeiter, die ukrainische Geschichte haben. Aber das Gute war ja auch, dass die Ukrainer auch Russisch verstehen. Und das hatten wir schon. Wir haben russische Vereine, wir haben russische Dolmetscher schon hier, sodass halt auch da die Kommunikation einfacher ging.
Okay, das heißt, die kommen an, gucken in den Ämtern, was möglich ist. Wo werden sie untergebracht oder wo wurden sie dann untergebracht?
Wir haben ja die Notunterkünfte am Wallersheimer Kreisel. Die Container, dort wurden sie zuerst untergebracht und dann muss man halt die Struktur dahinter, ne? Also es ist ja Trier-Wittlich ist ja für unsere Region zuständig, das heißt, die müssten theoretisch erst nach Trier sich dort registrieren und dann wurden sie verteilt. Ja, das war ja 2015 ja auch schon mit Syrien und Afghanistan so gewesen und dann guckt man, wo man sie unterbekommt. Also dann haben wir die IGS, die Turnhalle dann auch schnell umgebaut, dort 80 oder 100 Betten hingestellt und haben sie erstmal dort untergebracht. Und dann wurde sukzessive geschaut, wo kann man Wohnungen anmieten. Ja, durch das Jobcenter wurde ja auch dann vieles finanziert. Ja. Dann gab es im Ausländeramt Stellen, die für die Wohnungssuche, gab ja auch einen Aufruf, wer hat eine Wohnung zu vermieten. Im Radio, in den Medien wurde ja dann publiziert und dort kamen dann Anrufe im Ausländeramt an und dort wurde dann alles aufgeschrieben und notiert, wo können wir sie dann privat unterbringen.
Du hast da eben schon auch so ein Dankeschön mal reingestreut, das möchte ich gerne unterstreichen. Ich kenne selbst auch ein paar Menschen, die UkrainerInnen aufgenommen haben in ihrem Haus. Das finde ich eine Wahnsinns Leistung oder auch Engagement und da muss man, glaube ich, erstmal Danke sagen, dass man, das ist ja nicht nur mal für 2 Wochen oder für 3 Monate, also es ist jetzt schon über ein Jahr das Ganze. Da vielen Dank an alle Menschen, die da geholfen haben und bis heute helfen. Nochmal kurz zurück zu den Containern. Wie lang bleibt der Durchschnittsgeflüchtete in diesem Container? Wie schnell kann man sagen, ist so eine Vermittlung in eine Wohnung?
Also ich habe ja auch, am Ordnungsamt gibt es ja auch Unterkünfte und da sind meist Syrer. Und das sind teilweise schon 3, 4, 5 Jahre sind die dort. Ne? Also das ist schon schlimm, dass dann halt teilweise die Menschen A, durch die Sprachbarriere schon einen Nachteil haben und B, natürlich auch finanzielle Hintergründe, weil die Wohnung auch sehr teuer mittlerweile geworden sind und das nicht komplett immer vom Jobcenter abgedeckt wird. Und da habe ich auch schon jemanden kennengelernt, der seit 5 Jahren dort ist, ein älterer Syrer. Und den habe ich halt ein WG-Zimmer dann vermietet, weil ich selbst auch an Studenten vorher ein WG-Zimmer vermietet habe. Und der war so happy, hat gesagt, ich bin dir 1000-mal dankbar und dieses Gefühl, was der dir rüberbringt und diese Herzlichkeit, das ist unbeschreiblich. Ne? Also ich glaube, die Menschen, die eine Unterkunft nicht des Vermietens wegen, sondern des Menschens wegen eine Unterkunft anbieten und nachher das Feedback auch zurückbekommen. Und er hat sich so toll entfaltet auch. Ja, also der hat am Anfang gebrochen Englisch und also Englisch, weil er schon viel unterwegs war in der Welt, aber Deutsch noch mitbekommt, ne, wie sich das auch derjenige sich sprachlich und menschlich weiterentwickelt.
Aber heißt das dann im Umkehrschluss böse gesagt, wir haben auch in Koblenz so eine Zweiklassen-Flüchtlingschaft? Also dass das heißt, die Menschen, die 2015 aus Syrien oder so geflohen sind, warten zum Teil bis heute noch auf ihre Unterkunft, und die UkrainerInnen sind innerhalb von wenigen Wochen, Monaten eigentlich untergebracht worden?
Ich kann die Erfahrungen nicht damit teilen, aber ich habe gehört, dass es halt tatsächlich für Ukrainer meistens schneller geht als die schon da sind. Und ich sag mal, wir haben Migranten, die sind auch seit 30 Jahren schon hier, 40 Jahren, so wie ich. Und trotzdem wird man mit einem halben Auge immer noch schief angeguckt und sagt, okay, jetzt muss ich mal genau gucken, will ich das an den vermieten oder gebe ich es einem deutschen Studenten oder deutschen Arbeitnehmer, der jetzt nach Koblenz gekommen ist. Mhm. Also da gibt es schon, ich glaube, wesentliche Unterschiede, was nachher in der Annahme des Mieters angeht.
Jetzt sind wir genau bei einem Punkt, den ich mir auch notiert habe hier von eurer Homepage. Da stehen eure Aufgaben ganz detailliert aufgeschrieben und da steht: Weiterhin tritt der Beirat für Migration und Integration ein gegen Vorurteile und Diskriminierung. Und das ist ja eigentlich der Punkt, bei dem wir gerade stehen geblieben sind. Mhm. Wie diskriminierend ist Koblenz?
Ich kann von meinen Erfahrungen sagen, dass ich früher als Kind gehänselt worden bin. Ja, das war halt eine andere Zeit in den 80ern und 90ern. Mittlerweile ist Koblenz ja auch zu einer touristischen Stadt, hat sich das super entwickelt, auch durch die Buga. Ich glaube, es ist weniger geworden. Und auch, man sieht es ja auch an den Demonstrationen. Früher waren ganz viele Menschen gegen Ausländer. Mittlerweile ist es schon umgekehrt. Aber ich glaube, unterschwellig merkt man schon noch so ein bisschen, dass eine gewisse Distanz da ist. Vielleicht Unwissenheit oder Erfahrungen vielleicht auch. Ne? Aber ich sage immer, man darf nicht alle Menschen über einen Kamm scheren.
Absolut. Ich finde das dann aber, den Punkt hatten wir ja gerade, dann. Ja, ich finde das ganz, ganz schlimm eigentlich, dass dieser Unterschied gemacht wird zwischen europäischer Flüchtling und nicht-europäischer Flüchtling. Und dass da, ja, also ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, weil ich es innerlich so schlimm finde.
Ich weiß nicht, ob du
das teilst, dieses Gefühl.
Ja. Ich glaube schon, weil das Äußerliche spielt dazu bei, ne? Dass man sagt, okay, die Ukrainer sind groß, blond, weißhäutig, ne? So. Und das ist halt viel näher an Deutschland oder an Europa, als wenn es jemand aus Afrika oder Afghanistan oder vielleicht auch Asien ist. Ja, also dass man halt Gemeinsamkeiten erstmal sucht. Wie es nachher zwischenmenschlich funktioniert oder nicht funktionieren kann, steht dann in den Sternen. Man muss halt immer gucken, wie entwickelt sich derjenige, wie hoch ist meine Akzeptanzgrenze hier als Koblenzer Einwohner. Ja. Und dann schauen wir, wie sich das weiterentwickelt. Es ist natürlich ein Riesendilemma, dass Ukrainer jetzt bevorzugt werden.
Eine weitere Aufgabe für euch oder von euch, so heißt es, ist: Ihr tretet ein für eine Verbesserung der Situation in Kindergärten, Schule und Ausbildung. Ja. Wo bestehen hier gerade für Menschen mit Migrationsgeschichte besondere Herausforderungen in dem Bereich?
Natürlich ist es mit der Sprache eine riesen Herausforderung, ne? dass die Kinder, also ich habe es ja auch selbst miterlebt, ich habe früher als Kind gestottert, ja, weil die deutsche Sprache schon eine riesen Herausforderung grammatikalisch gesehen schon ist für junge Menschen oder auch für ältere Menschen noch mehr, sich hier auszudrücken. Und wenn man sich anschaut, wenn in der Grundschule schon nicht die Grundlagen gelegt werden, werden sie weiter nach hinten verschoben und haben dementsprechend auch Nachteile in weiterführenden Schulen und in der Ausbildung und dementsprechend auch im Job. Das ist halt die letztendliche Konsequenz, dass man von Anfang an nicht auf die Sprache und auf vielleicht auch auf deutsche Gesetze oder deutsche Geflogenheiten vielleicht auch achtet. Ne? Also ich habe immer versucht, mich so gut wie möglich zu integrieren, weil ich gucke in den Spiegel, ich sehe anders aus, ja, aber habe einen deutschen Namen. komisch, ja. Also dann musst du gucken, dass du dich hier irgendwie integrierst.
Also ich glaube auch, die Sprache ist da auch der Schlüssel auch zur Bildung. Wie siehst du denn Koblenz da aufgestellt im Hinblick auf Sprachkurse, auf ja auch schon im frühen Kindesalter, dass man die Menschen da auffängt, aber auch die Menschen, die als Jugendliche oder junge Erwachsene kommen?
Also es gibt ja einmal die normale schulische, sprachliche Ausbildung, aber da wir in Koblenz ja ein sehr gutes Community-Netzwerk haben von, ich sag mal, türkischen Vereinen, polnischen Vereinen, auch ukrainischen Vereinen, dort da gibt's halt Jugendgruppen, die das auch so Nachhilfe, Sprachschule mäßig ab zusätzlich anbieten. Und ich sage auch immer, wir dürfen unsere eigene Identität nicht verlieren, aber wir müssen uns sprachlich und gesetzesmäßig auch hier anpassen. Ja?
Ich habe selbst in meiner Schulzeit oder in meiner Zeit als Lehrer am Gymnasium als Sprachlehrer gearbeitet, auch für die ukrainischen Kinder, und habe da mitbekommen, dass die Zeit, die man hat als Stunden, eigentlich überhaupt nicht reicht, um da wirklich was vermitteln zu können. Denkst du, oder anders gefragt, ist es so, reicht es nicht? Oder würdest du sagen, die Stadt Koblenz tut, was sie kann, aber eigentlich müsste es viel mehr sein?
Allgemein kann man sagen, dass es nicht reicht. Ja, natürlich gibt es immer Ausnahmefälle von Schülern, die besser sind und sich mehr anstrengen. Man muss ja auch immer herausfinden, was sind so die Motivationswege der Schüler? Warum macht der das? Ne? Also wenn ich sage, ich bin Ukrainer und ich möchte eigentlich wieder zurück in die Heimat, ist die Motivation natürlich nicht so hoch sprachlich hier, sondern man sitzt sozusagen die Zeit ab oder geht arbeiten und guckt, dass man über die Runden kommt. Aber das ist ja nicht das Ziel. Man weiß ja nicht, wie es nachher ist, wie lange man hier bleibt. Ja? Also ich hatte ein anderes Ziel. Ich habe gesagt, okay, meine Mutter ist hier hingekommen, die arbeitet hier, mein Vater, dann kam noch mein kleiner Bruder dazu, also ein Halbbruder so gesehen. Und dann war mir klar, okay, ich muss hier Deutsch lernen, ich muss gut Deutsch lernen. Und wollte damals Rechtsanwalt werden. Ja, und dann musste halt Einser in Deutsch bringen. Hat nicht ganz geklappt. Hab nur Betriebswirtschaft gelernt, aber.
Ist auch okay. Ja. Jetzt hast du es eben auch schon angesprochen. Angenommen, man kann die Sprache und jetzt hast du, ich sag mal vorwegnehmen, das Glück, du hast einen deutschen Namen, aber haben es Menschen mit ausländisch klingendem Namen in Koblenz immer noch schwerer als Menschen mit deutsch klingendem Namen, was jetzt angeht, einen Ausbildungsplatz, Arbeitsplatz zu bekommen?
Auf jeden Fall. Ein banales Beispiel ist, wenn man jetzt die Chinesen nimmt, die hier hinkommen. Ich hatte zwei Kommilitonen aus China. Der eine hieß Jeff und der andere hieß Cola. Ja, aber es waren nicht deren richtigen Namen. Weil ich glaube, die hätte man halt auch nicht aussprechen oder nicht lesen können. Und so geben sie sich halt englische oder deutsche Namen dann. Und das ist natürlich, für mich ist es natürlich auch schwer, wenn ich Migranten habe mit langen Namen oder mit Buchstabenverwirrungen, die wir gar nicht so aussprechen können, dann muss ich auch immer zweimal nachfragen. Mhm. Das fängt schon bei unseren Nachbarn in Polen an. Also da gibt's polnische Namen, wo ich sage, ui, das ist ein Zungenbrecher. Ja? Was können wir dagegen machen? Also ich glaube, Name ist jetzt nicht so wichtig, empfinde ich so. Der Mensch dahinter, den muss man halt kennenlernen.
Ja, ein anderes Beispiel, ich habe einen Bekannten, auch mit ausländischem Nachnamen, aber in Deutschland geboren, wollte eigentlich seinen Namen behalten, hat geheiratet, hat aber den Namen der Frau angenommen mit dem Hintergrund, meine Kinder sollen keinen Nachteil durch den Namen haben. Ist das nicht eigentlich schlimm, dass man da so denken muss?
Ja, leider ist es so. Da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit und vielleicht auch da andersrum einen Sprachkurs für die Deutschen für Namen irgendwie einrichten. Ja, weil es ist auch für mich immer eine Respektsache, den Namen gegenüber ordentlich auszusprechen. Ja, und wenn man dann, ob das jetzt Ahmed oder Ahmad oder Ahmed, da gibt's ja 3-4 verschiedene Varianten, dass man dort einfach übt, einfach die Namen übt. Ne? Also.
Ja, ich glaube, wie du sagst, das hat was mit Respekt, Wertschätzung und einfach einem guten Miteinander zu tun.
Genau.
Eine weitere Aufgabe für euch ist die Unterstützung und Förderung von Migrantenorganisationen, so heißt es. Welche gibt es denn? Du hast schon ein paar Communities aufgebaut oder ein paar Vereine aufgezählt. Mhm. War mir jetzt, als ich das gelesen habe, gar nicht so bekannt, dass es in Koblenz da so eine vielfältige Landschaft an Migrantenorganisationen gibt. Mhm. Kannst du die so ein bisschen darstellen, die Landschaft? Wie baut sie sich auf? Mhm. Wie entwickeln sich vielleicht auch so Organisationen? Und welche haben wir hier in Koblenz?
Also wir haben große Communities in der polnischen Gruppe zum Beispiel. Ne? Das ist, glaube ich, auch die größten Gruppe in Koblenz. Dann haben wir viele türkische Vereine, ja. Ein paar russische Vereine, italienische Vereine kenne ich, spanische, so südamerikanische Verbindungen sind da und auch ein paar vietnamesische und einen philippinischen Verein.
Wie kann ich mir so einen Verein vorstellen? Ist es kein Sportverein, ist es kein Musikverein? Was macht so ein Verein?
Ist ein Kulturverein und die Vereine haben verschiedene Ziele und Satzungen auch. Ich habe letztens einen Verein, die armenische Bildungsstätte zum Beispiel, die wollten sich als Verein gründen. Die haben für Kinder zum Beispiel einmal armenischen Sprachkurs und deutschen Sprachkurs. Der wird organisiert von einem Lehrer oder Lehrerin und die Eltern zahlen das. Wenn sie aber im Verein sind, zahlt man einen Monatsbeitrag oder einen Jahresbeitrag und dort ist dann definiert, was möchten wir mit unserem Verein erreichen. Als Beispiel von uns, dem philippinischen Verein, was wir 2003 gegründet haben, war philippinische Tänze, Kultur, Essen, Trinken den Einheimischen näher zu bringen. Ja, so, das war unser Ziel und mit den Einnahmen wollten wir philippinische Straßenkinder helfen auf den Philippinen, also die Spenden dann rüberschicken an SOS Kinderdorf oder einen Pater oder so, der die Kinder untergebracht hat. Und so kann man das sehen, dass man sagt, okay, der Verein möchte einerseits Tänze den Kindern, mir zum Beispiel, philippinische Sprache, Tänze, Kochen und so beibringen, so unsere Kultur, weil ich ja fast hier geboren bin, und auf der anderen Seite einen guten Zweck erfüllen. Und auch die anderen Gruppen, die sagen, okay, wir möchten Sprache unterstützen, einmal unsere Heimatsprache, einmal die deutsche Sprache, wir möchten auftreten, unsere Kultur den anderen beibringen. Und dann haben wir auch Plattformen, wie zum Beispiel die interkulturellen Wochen, Ende September, Anfang Oktober, wo die Vereine meist über unsere Initiative oder Initiierung sagen, okay, in der Woche machen wir die und die Veranstaltung und der und der Ort. Und dann sagt der Beirat, hier schickt uns eure Beiträge und wir machen alles in einem Heft und publizieren das.
Schon mal ein großer Werbeblock für die interkulturellen Wochen in diesem Jahr. Wie sieht's aus? Ihr macht ja auch oder habt zuletzt das Kulturfest gemacht oben auf der Feste Franz oder wo war das?
Fort Konstantin,
genau. Gibt es das dieses Jahr auch wieder? Können wir einen kleinen Werbeblock mal hier einschieben?
Leider nicht, aber wir haben letztes Jahr war es am 1. Juli oben auf dem Fort Konstantin das Sommerfest der Kulturen. Und wollten es dieses Jahr auch machen, aber wir haben auf diesem Jahr 40-Jahr-Feier am 7.7. Und dann am 1.7. ist aber ein Bürgerfest in Lützel an der Baldünbrücke. Und dort werden wir mit den Vereinen wieder Stände, Infostände einerseits, aber andererseits auch interkulturelles auf der Bühne anbieten.
Also kleiner Werbeblock schon mal dann dafür.
Genau,
ihr werdet mit Sicherheit zu gegebener Zeit auch dafür werben über eure Kanäle.
Auf jeden Fall.
Apropos Kanäle, wie findet man euch? Also habt ihr Facebook, Instagram, Homepage habe ich schon mehrfach erwähnt.
Ja, die Homepage ist ja von der Stadt Koblenz. Die ist halt irgendwann nur zwei Seiten und sehr sachlich und ein Downloadbereich von unserem Journal. Aber wir haben Facebook auf jeden Fall, Migration und Integration der Stadt Koblenz. Wir haben Instagram mit BMI-Koblenz. Und dort,
das ist nicht der Body Mass Index von Koblenz.
Nein, das ist der Beirat Migration Integration. So. Aber man kann auch die Brücke schlagen.
Genau, also gerne mal da vorbeigucken und sich die Seiten angucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es geht noch weiter mit euren Aufgaben. Für eine Verbesserung der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden. Das haben wir eben gerade schon mal angeschnitten, das Thema, wie das auch aktuell ist, wie es da aussieht. Vielleicht da nur noch mal so ein kurzer Schlenk hin. Was kann Koblenz tun, damit sich das verbessert? Wir haben das Problem beschrieben, aber es soll ja auch irgendwie um Lösungen gehen. Was würdest du, jetzt sind wir wieder dabei, du bist Oberbürgermeister für einen Tag, der reicht wahrscheinlich nicht, aber was wäre deine erste Maßnahme, daran etwas zu ändern, dass es eben nicht zu so langen Wartezeiten in diesen Behelfs- Unterbringungen gibt, dass es keine Unterschiede gibt zwischen europäischen Geflüchteten und afrikanischen beispielsweise. Mhm. Kann man da überhaupt etwas tun?
Ja, ich glaube schon, dass man da was dagegen tun kann. Also ich sag mal, Thema Unterkünfte kann man mit schnell bauenden Modulhäusern vielleicht vereinfachen, dass man halt keine Containerlösung hat. Die sind auch schön warm und die sind auch gut gedämmt, sehen auch optisch gut aus. Die kann man aber auch in die Breite, in die Höhe bauen, so dass man halt Grundstücke braucht, die dann halt dementsprechend bebaut. Ist auch ein viel schnellerer Weg, ohne großartige Bauplan, Architekturen, Statik ist alles meistens schon gegeben. Und die dann halt flächendeckend, da wo noch frei ist, vielleicht mit Kooperationspartnern zusammen aufzubauen. Auf der anderen Seite das Thema Integration, also A, Sprachförderung und B, Arbeitsplatzfindung. Ja, weil Menschen sind unglücklich, wenn sie nicht arbeiten können, die meisten zumindest. Ne? Dass wenn sie nichts zu tun haben, kommen auch vielleicht auf dumme Gedanken. Daher gibt es ja auch auf vielen Großstädten die Ghettos und die Subkulturen, weil sie halt irgendwie nicht das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Irgendwie eine, ob das arbeitstechnisch ist, ob das sozial ist. Deswegen fördern wir auch die kulturellen Sektor, dass wir die Kulturvereine unterstützen, dass dort die Menschen sich austauschen, eine Aufgabe haben, etc.
Jetzt hast du gerade nochmal die Container angesprochen. Man hat davon schon 1000 Bilder im Fernsehen gesehen, aber wie sehen diese Container hier in Koblenz aus?
Ich war ja im Wallersheimer Kreisel, haben wir die besichtigt und die sind 12, 14 Quadratmeter groß. Da stehen 3 Betten drin, also ein Einzelbett und ein Doppelbett und haben 3 Schränke. So, das ist ein Container. Dann gibt es einen Gemeinschaftscontainer, wo eine Küche aufgebaut ist mit 3 Herden oder 4 Herden.
Kurz zu den Schlafcontainern, so nenne ich sie jetzt mal. Ja. Leben da Menschen drin, die sich vorher kennen, Familien, oder ist das bunt gemischt sozusagen?
Also wenn man alleine kommt, ist es bunt gemischt. Es war in den syrischen Flüchtlingen, waren das ja meistens alleine, Single-Männer. Und jetzt haben wir Frauen mit Kindern, die dann teilweise zu dritt oder zu zweit im Container sind. Das Schöne ist, an dem Wallersheimer Kreisel durften ja auch Haustiere mitgebracht werden. War die einzige Unterkunft, wo auch Haustiere, Katzen und Hunde mit untergebracht werden konnten. Und die haben dann halt auch einen Kindercontainer, da konnten die Kinder spielen, haben ein eigenes Spielzimmer. Wie gesagt, dann ist die Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsessräume, das sind so 2 oder 3 Container zusammen offen, dass man ein bisschen größer ist. Und die haben halt auch dort Betreuer 24/7, dass wenn Fragen sind oder dass wenn Einkäufe getätigt werden, dass man da auch Unterstützung hat.
Was sind das für Menschen, die Betreuer? Sind das irgendwie
vom Roten Kreuz?
Okay. Also schon auch geschultes Personal.
Geschultes Personal, okay. Ja.
Jetzt hast du eben auch schon gesagt, wir haben aus 2015 viel gelernt und konnten noch vielem aufbauen. Mal angenommen, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich wieder zu irgendwelchen Fluchtursachen kommen und es werden wieder Menschen nach Koblenz flüchten. Ist diese Containerlösung auch die Lösung der Zukunft oder sagst du, da müssen wir uns eigentlich langfristig, wenn wir die Zeit dafür haben, irgendwie anders aufstellen?
Also Containerlösungen sind nur für kurzfristig. Und für Peaks, also ne, wenn ganz viele gleichzeitig kommen, kann man damit aushelfen. Auch die Turnhallen und so, oben auf dem Asterstein wurden ja auch welche eingerichtet. Und mittelfristig und langfristig müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir einfache Wohnlösungen, günstige, damit auch dementsprechend der Preis auch gut gehalten wird. Ich glaube, die Menschen haben ja nicht so große Anforderungen oder Wünsche, sondern es ist einfach, im Container zu wohnen, in so einem Metallding, ist halt kurzfristig aushaltbar. Und was langfristig das mit der Psyche macht, brauche ich keinem zu erzählen.
Absolut, ja, absolut. Eine weitere Aufgabe für euch als Beirat, für Toleranz, kulturelle und religiöse Freiheit zu sorgen in Koblenz. Ist Koblenz tolerant oder habt ihr noch viel zu tun?
Wir sind sehr tolerant. Ja, also ich muss sagen, die Erfahrung der letzten Jahre, wir haben ja ein Integrationskonzept. Ja, 2005 angefangen zu planen, 2007 kam das raus, haben auch 2009 glaube ich einen Preis dafür bekommen bundesweit. Und da gab es dann halt auch die Umstellung von Ausländerbeirat auf Beirat für Migration und Integration. Also ich glaube, das Fachjargon hat sich ein bisschen geändert, obwohl ich auch sage, ich bin Ausländer. Aber es ist einfach auch wieder so eine Respektsache, ne? Dass man das Wort, viele Wörter werden ja halt verunstaltet. Und dadurch hat man halt auch Wege gesucht und gefunden, wie man Integration leben kann. Und in diesem Integrationskonzept, was ja auch letztes Jahr wieder erweitert worden ist durch die Erfahrung der letzten 5 Jahre, haben wir ein sehr tolerantes Koblenz. Wir haben auch 3 Moscheen zum Beispiel, die sehr offen sind auch gegenseitig, die schon lange in Deutschland sind. Und ich glaube, dieses Miteinander und durch diese Informationen und die Tag der offenen Moscheen zum Beispiel, werden viele Ängste genommen und dadurch steigt auch die Toleranz und sinkt der Rassismus.
Das sind doch schöne Worte und wir kommen auch schon jetzt langsam auch im Blick auf die Uhr. Wir gucken ja mal, dass wir so ungefähr 1 Stunde reden, sind wir gleich schon dran. Dirk, wir sind gerade, wie alle Parteien wahrscheinlich in Koblenz, auch da dran, unser Wahlprogramm zu schreiben und im besten Fall wird vieles von dem Wahlprogramm in Koblenz ja auch dann umgesetzt. Was würdest du allen Parteien, gar nicht nur uns Grünen in Koblenz, sondern allen Parteien mitgeben, dass du sagst, das würde ich unbedingt in allen Wahlprogrammen lesen, aus Sicht des Vorsitzenden vom Beirat für Migration und Integration in Koblenz?
Ja. Also ich würde es gerne sehen, weil wir wissen, das Problem des Fachkräfteeinwanderung Gesetzes, dass mehr Menschen aus dem Ausland gebraucht werden. Und wir uns jetzt schon darauf einstellen, dass wir sagen, okay, das ist ja eine Herausforderung, die es in den letzten Jahrzehnten ja gar nicht in Deutschland gab, sondern ich sage mal nur punktuell, ob das Jugoslawien war, die dann zu uns kamen, ob das Syrien, Afghanistan waren jetzt und jetzt Ukraine, haben wir alles besprochen. Jetzt kommen international aus allen Ländern der Welt Fachkräfte hierhin, die uns unterstützen, die uns helfen wollen. Also ich sag mal, es fängt an bei Krankenschwestern und Pflegern, ja, und hört bei Ärzten auf oder Ingenieuren, dass Deutschland weiterhin ein attraktives Land bleibt. Ja. Und dann haben wir aus Philippinen, Asien, Indien hatten wir ja auch schon, ITler, aber ich sehe es auch, aus Südamerika kommen viele Krankenschwester und Ärzte, die hier gerne arbeiten möchten. Und dass wir das attraktiv gestalten hier in Koblenz, dass die Leute hier hinkommen und sehen, oh, das ist eine weltoffene Stadt und dass die hier ankommen und bleiben durch ein tolles Wohnungsangebot, durch attraktive Arbeitgeber, durch ein grünes, buntes Koblenz, ja, dass auch die Freizeitaktivitäten schön gestaltet werden, dass wir kulturell was bieten können. Können wir ja aus der Geschichte von Koblenz. Und dass da der Fokus hingelegt wird, zu sagen, wir sind ein offenes, buntes Koblenz und dass die Menschen bei uns gerne bleiben.
Das nehmen wir uns auf jeden Fall mit für unser Wahlprogramm, Dirk. Vielen, vielen Dank für heute. Das war ein super schönes Gespräch über ausländisches Leben in Koblenz und den Beirat für Migration und Integration. Danke euch und danke dir für die Arbeit, die ihr da leistet. Das ist, glaube ich, super wichtig für Koblenz. Macht gerne weiter so und ich wünsche dir, wenn ihr dann jetzt, die letzte Frage vielleicht noch, wenn ihr nächstes Jahr Wahl ist, dann müsst ihr eure Liste ja irgendwann noch aufstellen, oder? Wann steht das an?
Nächstes Jahr Sommer.
Okay, dann wünsche ich dir da schon mal jetzt viel Erfolg, dass du auch einen guten Listenplatz bekommst und dann im besten Fall im nächsten Beirat wieder vertreten bist.
Vielen, vielen Dank.
Danke für heute, Dirk.